NDR Info. Norddeutschland.
Der Überblick über die Themen aus Norddeutschland an diesem Sonnabendmittag. Ich bin Michael Latz, schön, dass Sie dabei sind. Gut 32.000 Menschen leben in Geesthacht in Schleswig-Holstein. Eine mittelgroße Stadt also, die seit Anfang der Woche aber um ihr wichtigstes Krankenhaus bangen muss. Das Johanniter-Krankenhaus hat einen Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind neben dem Krankenhaus, das die einzige Geburtsklinik im Lauenburgischen betreibt, auch die Klinik für Geriatrie, das Seniorenzentrum und das medizinische Versorgungszentrum der Johanniter. Allein im Krankenhaus sind 600 Mitarbeitende beschäftigt und diese behandeln im ländlichen Raum jährlich 30.000 Patientinnen und Patienten stationär und ambulant. Grund für die drohende Insolvenz ist nach Angaben der Betreiber eine chronische Unterfinanzierung und damit steht die Klinik in Geesthacht nicht allein da. Hauke von Hallern über die Suche nach Auswegen aus der Krise.
Der Bürgermeister der 30.000 Einwohnerstadt Geesthacht, Olaf Schulze, ist von der Insolvenz merklich berührt. Der SPD-Politiker will jetzt dabei helfen, einen neuen Träger zu finden, der das Krankenhaus erhält.
Ja klar, macht mich das sehr betroffen, vor allem weil ich auch selber in dem Krankenhaus hier in Geesthacht geboren bin. Und da ist natürlich schon auch eine emotionale Bindung dabei. Und für uns wäre das auch für die gesamte Region natürlich ein Schlag, weil dieses Krankenhaus auch das einzige Krankenhaus im Kreis Herzogtum Lauenburg ist, was noch eine Geburtshilfe hat.
Laut Johannitern sollen jetzt Gespräche mit der Stadt Geesthacht stattfinden, mit dem Ziel, das Klinikum am jetzigen Standort mit möglichst vielen Fachabteilungen zu erhalten. Bürgermeister Olaf Schulze stellt aber klar, die Stadt selbst könne das Haus nicht übernehmen, das sei schließlich Aufgabe des Kreises und des Landes. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin von der Deken sieht dagegen den Bund in der Pflicht und teilte schriftlich mit:
Der Bundesgesundheitsminister muss endlich seiner Verantwortung für die Klinikfinanzierung gerecht werden. Wer Krankenhäuser retten will, muss jetzt dafür sorgen, dass sie auskömmlich finanziert sind. Das kann nur der Bund, der gemäß Grundgesetz für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser zuständig ist.
Die Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass von den bundesweit 1.648 Hospitälern 80 Insolvenz anmelden müssen, allein in diesem Jahr. Der Geschäftsführer Patrick Raimund sieht mehrere Gründe als Ursache für die flächendeckenden Probleme.
Der eine Grund, der betrifft alle Krankenhäuser, kleine wie große, das ist die Unterfinanzierung der inflationsbedingten Mehrkosten aus den letzten beiden Jahren, die durch Einmalzahlungen in den letzten Jahren ausgeglichen worden sind. Diese Einmalzahlungen fallen jetzt weg, die Kosten bleiben bei den Krankenhäusern hängen. Das führt zu flächendeckenden Defiziten.
Kleine Häuser hätten noch stärkere Finanzierungsprobleme, meint Raimund.
Das ist das Problem ungedeckter Vorhaltekosten. Vorhaltekosten entstehen einfach dadurch, dass ich rund um die Uhr Krankenhausleistungen, Krankenhausstrukturen vorhalten muss, beispielsweise für die Geburtshilfe, für die Intensivmedizin, für die zentrale Notaufnahme. Diesen Kosten, die 24/7 entstehen, stehen aber bei kleineren Krankenhäusern relativ geringe Patientenzahlen und damit auch relativ geringe Erlöse gegenüber. Und das führt zu einer strukturellen Unterfinanzierung, die insbesondere diese kleineren Einrichtungen betrifft.
Der Bund weist die Verantwortung für Insolvenzen wie in Geesthacht von sich und sieht wiederum das Land in der Pflicht. Das Bundesgesundheitsministerium teilt schriftlich mit:
Es ist Aufgabe der Länder, eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit stationären Leistungen sicherzustellen. Daher haben sie auch darüber zu entscheiden, welche Krankenhäuser zur Deckung des stationären Versorgungsbedarfs notwendig sind. Und wenn durch Schließungen von Krankenhäusern eine flächendeckende Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Fest steht, knapp 80 Mitarbeitende bangen jetzt in Geesthacht um ihre Jobs. Immerhin, für die Patientinnen und Patienten ändert sich erstmal nichts. Zumindest so lange, bis über die Zukunft.
Hauke von Hallern war das über die drohende Insolvenz des Johanniter-Krankenhauses in Geesthacht. Es heißt nicht Wahlprogramm, sondern gleich Regierungsprogramm. Und damit ist klar, welches Ziel sich Hamburgs Grüne bei der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr setzen. Sie wollen auf jeden Fall regieren, entweder wie bisher als Juniorpartner in einer Koalition oder besser noch als stärkste Kraft, die dann auch den ersten Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin stellt. Und eben über dieses Programm beraten die Hamburger Grünen zurzeit bei der Landesmitgliederversammlung in Wilhelmsburg. Im Entwurf ist davon die Rede, Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr zu stärken. Von einer Stiftung zur Förderung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft ist die Rede. Und es geht auch um die Sanierung der städtischen Infrastruktur oder den Wohnungsbau. Aber sind das auch typisch grüne Themen? Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen sagt ja.
Das Programm ist unsere DNA. Wir spielen seit fast 10 Jahren in der Regierung mit. Wir sind ein zuverlässiger Partner und wir machen gemeinsam mit der SPD erfolgreiche Regierungsarbeit. Das ist natürlich dann immer das Absprungbrett auch für ein solches Programm und auch den Anspruch, den wir haben, wirklich auch in die Weite der Stadt und für die Menschen dieser Stadt und orientiert an ihren Problemen und nicht an unseren eigenen Politik zu machen. Und wir sehen ja im Bund, was gerade dazu führt, dass Leute sich abwenden und Vertrauen in die Politik verloren geht. Erstens, dass Streit an der Tagesordnung steht und zweitens, dass nicht ausreichend investiert wird in Infrastrukturen, in Beratungsangebote, in Schiene und den ÖPNV, in Schulen und Universitäten. Und genau das wollen wir zeigen. Aber wir setzen eben auch ganz stark neben unseren klassischen Themen als die Partei des Umwelt- und Klimaschutzes auf den großen gesellschaftlichen Bereich des Zusammenhalts. Und da will ich, dass Hamburg zu einem Safe Space wird, ein Ort, an dem alle, die hier leben, frei, selbstbestimmt, aber vor allem ohne Angst in der Stadt unterwegs sein können. Und das betrifft Frauen, Jugendliche, Senioren, die sagen, wir wollen keine Angstorte in der Stadt. Das bezieht sich aber auch auf diejenigen, die hier Arbeit suchen und vielleicht aufgrund ihres Namens ausgegrenzt werden oder deshalb auch keine Wohnung finden. Das bezieht sich wirklich auf alle Menschen, hier Freiheit und Sicherheit zusammenzudenken. Und das ist was sehr Grünes.
Gerade in den vergangenen Tagen gab es ja Kritik etwa von der grünen Jugend. Die Partei würde zu wenig für ihre Kernthemen tun. Es folgten dann Rücktritte und Austritte beim Parteinachwuchs. Und auch die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Evi Mai-Müller verließ die Partei mit dieser Kritik. Und noch eine Personalie überschattet das Treffen in Hamburg gerade. Die Frage, wer die Bundesgrünen künftig führen könnte. Franziska Brandner und Felix Banaschak wollen sich ja als neues Führungsduo bewerben. Laut Katharina Fegebank können sie mit Unterstützung aus Hamburg rechnen.
Ja, das können die beiden. Ich kenne Franziska Brandner und Felix Banaschak schon seit langer Zeit. Das sind beides äußerst kompetente, sehr pragmatische Führungspersönlichkeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen, in NRW im Bundestag, aber Franziska Brandner auch als Staatssekretärin gezeigt hat, was es bedeutet, Entscheidungen auch durchzusetzen, aber vor allem dann auch als Team zusammenzugehen. Und ich setze ganz große Hoffnung auf die beiden.
Katharina Fegebank von den Grünen in Hamburg. In Niedersachsen finden die nächsten Landtagswahlen zwar erst 2027 statt, aber die CDU im Land beginnt schon jetzt mit der Vorbereitung. Zumindest inhaltlich will sich die Partei vorbereiten mit einem sogenannten Niedersachsen-Plan, will sie sich für die nächste Landesregierung empfehlen. Hilke Jansen, was ist mit diesem Plan gemeint?
Ja, die CDU läuft sich schon mal warm für die nächste Landtagswahl und sie gibt sich selbstbewusst. Dieser Niedersachsen-Plan soll nichts anderes sein als ein künftiges Regierungsprogramm. Im Moment sitzt die CDU im Landtag ja in der Opposition. Aber Landeschef Sebastian Lechner will jetzt schon mal damit anfangen, ein Programm aufzustellen, an dem aber eben nicht wie früher nur der CDU-Vorstand im stillen Kämmerlein schreibt, sondern ein Programm, an dem die Basis wirklich beteiligt ist. Entsprechend sind bei dem Treffen in Bad Nenndorf zum Beispiel Ortsvorsitzende dabei oder Bürgermeister oder eben ganz einfache CDU-Mitglieder, die dann ihre Ideen einbringen. Da geht es dann unter anderem um die innere Sicherheit, um Energie, Landwirtschaft oder Gesundheit. Ähnliche Treffen soll es dann auch im kommenden Jahr geben, sodass dann am Ende vor der Landtagswahl 2027 spätestens ein fertiges CDU-Programm steht.
Dürre im Sommer, Starkregen im Frühjahr oder Herbst. Der Klimawandel und seine Wetterextreme, die machen nicht nur Landwirten oder Hobbygärtner zu schaffen, sondern auch historische Gärten und Parks leiden unter den Auswirkungen. Bundesweit informieren daher heute Fachleute über die Probleme und wie die Parkverwalter damit umgehen. So zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern. Pauline Rabe berichtet.
Ob der Schweriner Schlossgarten oder die Schlossparks Bodmer und Ludwigslust. Die historischen Parks und Gärten leiden unter den Folgen des Klimawandels. Um auf die Misere aufmerksam zu machen, hat die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen heute zu einem Aktionstag aufgerufen. Von 11 Uhr an führen Fachleute durch die Parkanlagen und Gärten und berichten über die Folgen des globalen Klimawandels. Ein Stressfaktor ist Hitze. So sind besonders alte Bäume von dieser gestresst, sagt Dietmar Braune von den staatlichen Schlössern und Gärten Mecklenburg-Vorpommern. Um den Bestand zu erhalten, würden in Ludwigslust gerade Buchen und Eichen aus Samen der Altbestände nachgezüchtet. Naturverjüngung nennt sich das. Andere Stressfaktoren, um die es heute gehen soll, seien Starkwind, Hochwasser oder auch Schädlinge.
Romeo und Julia zählen ja ohne Zweifel zu den berühmtesten Liebespaaren der Literaturgeschichte. Und ihre Geschichte wurde im Laufe der Zeit immer wieder auf neue Art und Weise erzählt. Jetzt greift das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin den Klassiker auf, zum ersten Mal in der Übersetzung von Thomas Brasch. Axel Seitz über die Inszenierung, die gestern Abend Premiere feierte.
Schwarz, weiß. Schwarz ist das Bühnenbild, weiß die Kostüme, gar Gewänder der handelnden Personen.
Hier will ich bleiben, wo die Würmer dir als Kammerjungfer dienen. Hier leg ich mich nieder für den längsten Schlaf und streif die Unglückssterne ab von meinem weltenwunden Fleisch.
Die Schweriner Inszenierung beginnt mit dem Ende. Romeo beweint die vermeintlich tote Julia.
Jeder kennt die Todesszene, jeder weiß, wie es ausgeht. Und wir wollen eben einen Gegenvorschlag zu dieser Liebesgeschichte zeigen. Deswegen muss man bis zum Ende bleiben, um herauszufinden, wie diese Romeo und Julia-Geschichte ausgeht.
Clara Wolfram spielt Julia in der Regie von Alice Buddeberg, die bewusst das Ende an den Anfang gesetzt hat.
Ich glaube, das ist die Erwartung, die man hat, wenn man Romeo und Julia sieht. Und jetzt ist die Frage, wird diese Geschichte so ausgehen oder gibt es eine Chance, dass die beiden es irgendwie schaffen, aus diesem schrecklichen Verona, dieser Angespanntheit, diesem Bürgerkrieg, dieser Angst rauszukommen und es doch noch zu überleben.
Romeo, namenlos. Romeo, namenlos. Und wenn dir der namenlose Name nicht gefällt, dann nimm mich als Teil von dir, nenn dich, Romeo aus der Julia-Welt.
Alice Buddeberg hat für ihre Schweriner Romeo und Julia-Inszenierung die 1990 entstandene Übersetzung von Thomas Brasch gewählt.
Ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr gute Übersetzung. Also sowohl Shakespeare ist ja einfach ein Theaterautor und Thomas Brasch auch. Und ich finde, das merkt man dieser Übersetzung an, dass man sich nicht in lyrischen Elegien erschöpft, sondern dass man merkt, das ist eine Sprache, die fürs Spiel gedacht ist. Und ich finde tatsächlich auch die Zuspitzung, die er macht, auch sicher aus der 1990er Erfahrung heraus, eine Welt im Umbruch zu beschreiben, ist dann eine, die eigentlich sowohl die Zeitenwende, in der Shakespeare schreibt, als auch das Lebensgefühl, was wir heute haben, nochmal zuspitzt. Und damit, finde ich, kommt er viel näher an den Kern als die klassischeren Übersetzungen.
Den Romeo spielt Maximilian Gerlinger. Auch er war vom Text sehr angetan.
Der geht super rein irgendwie. Man merkte das auch auf den Proben, der ging so locker aus dem Mund raus. Und dazu muss man ja auch sagen, improvisieren wir ja auch, was dem, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Staub wegweht.
Das Schweriner Bühnenbild wird dominiert durch ein gewaltiges schwarzes Podest mit Trampolin, in dem die handelnden Personen, so Regisseurin Alice Buddeberg, die Balance suchen zwischen Liebe und Tod.
Dann ist es sozusagen ein Sterben, was ja vor allen Dingen in diesem Trampolin passiert. Und später dann sind es Romeo und Julia, die darauf herumtollen, wie junge Menschen auf Trampolinen das tun. Und man denkt, das wird eben verkehrt sich in der Symbolik zwischen Sterben, Fallen, Schwärze und Leichtigkeit und Liebe.
Dieser Klassiker von William Shakespeare ist für beide Hauptdarsteller irgendwie immer aktuell.
Man fragt sich natürlich, ob es diese absolute Liebe in der Zweisamkeit überhaupt noch geben kann. Es ist auf jeden Fall sehr kraftspendend, daran zu glauben und daran als Gegenpol in einer Welt voll Krieg zu glauben.
Also finde ich auch noch mal heutiger, als ich den Shakespeare eigentlich gelesen hätte.
Maximilian Gerlinger und Clara Wolfram als das Liebespaar der Literaturgeschichte spielen zerrissen zwischen Leidenschaft und Unbekümmertheit, umgeben von einer Welt, in der Groll und Verbitterung dominieren. Noch.
Axel Seitz über die Premiere von Romeo und Julia im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Und die nächsten Gelegenheiten, sich den Klassiker anzuschauen, die gibt es am 6., am 12. und am 17. Oktober. Soweit der Überblick unserer Themen hier aus Norddeutschland. Und den nächsten Überblick, den gibt es um 14:40 Uhr, dann mit Milad Kubay.